Hierzulande reden wir gerade viel über Patientensteuerung, manche auch über Primärversorgung. Und immer ist das Ganze dann auch ein Tanz ums goldene Kalb. Aber Vergütung ist nun mal ein wichtiger Anreiz fürs Gelingen oder eben auch nicht. Vielleicht können wir etwas von den USA lernen, denn die nehmen nämlich gerade ein Update vor. Wir schauen es uns an und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Evidenz-Update-Podcasts. Wir das sind
Martin Scherer,
Past Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und hier am Mikro ist Dennis Nössler. Moin, Herr Scherer.
Moin, Herr Nössler.
Wie geht's Ihnen?
Hervorragend. Und Ihnen?
Auch gut, auch gut. Wir wollen mal über Kohle heute reden. Über schnöden Mammon. Und dazu haben wir einen Aufsatz gefunden, mal wieder im JAMA. Überschrift: Paying Primary Care More, Will It Work This Time? Fragezeichen. Wo machen wir den Aufsatz hin, Herr Scherer?
Lassen Sie mich nachdenken. In die Shownotes?
Großartig, wir sind da drauf gekommen.
Ja. Was hab auch so meine Momente.
Wir haben einen guten Grund, warum wir über Geld reden wollen. Wir haben jetzt viel über Effizienz gesprochen. Wir hatten auch das Gespräch, Sie erinnern sich, mit Verena Vogt, als Sie beide in Oxford waren. Da ging es um Überdiagnostik. Und in diesem Gespräch kam auch raus, wie wichtig ja Finanzierungsanreize sind, einerseits als Hebel für Fehlanreize, aber eben andererseits auch als Hebel für eben Nicht-Fehlversorgung, nicht wahr?
Ja, und jetzt, wo wir in Deutschland auch eine Finanzkommission haben, also das ist Kommission Gesundheit, die sich mit solchen Fragen sehr intensiv befasst, macht es natürlich auch Sinn, einmal ins Ausland zu schauen und zu überlegen und zu analysieren, wie die das machen. Übrigens, die Finanzkommission beim BMG, die hat eine frisch gewählte Leitung, Vorsitzender Herr Greiner, stellvertretender Vorsitzender Ferdinand Gerlach.
Kennen wir.
Eine kleine Gratulation von hier aus und frohes Schaffen. Das ist eine wichtige Kommission.
Ja, und vielleicht interessant, Verena Vogt ist da auch Mitglied in der Kommission.
Verena Vogt ist da auch Mitglied. Das ist also ein Thema, das bei uns gerade auch sehr aktuell ist und sehr wichtig ist. Da macht es Sinn, einmal ins Ausland zu schauen. Und Sie erinnern sich, Herr Nössler, wir hatten da auch das Stichwort des deutschen Chauvinismus. Den hatten wir, glaube ich, so benutzt, dass er im Grunde genommen ein deutsches Abwehrverhalten gegenüber Lernprozessen aus dem Ausland beschreiben sollte,
ja,
wenn ich mich recht erinnere.
Exakt so war es.
Ich glaube auch nicht, dass wir von der US-amerikanischen Finanzierungsmechanik jetzt so wahnsinnig viel lernen können, aber anschauen sollten wir es uns mal, Herr Nössler. Und wir machen das ja auch nicht frei schwebend, sondern wir machen das anhand eines Kommentars aus dem JAMA, Sie haben es schon genannt.
Ja, genau, richtig. Dieser Kommentar im JAMA und was Sie jetzt auch direkt mal vorweg geframed haben, was vielleicht wirklich ein wichtiger Hinweis ist, es ist jetzt nicht so, dass wir hier das Finanzierungssystem der in den USA in toto feiern wollen. Wenn wir über ineffiziente Gesundheitssysteme reden, ich würde fast sagen, Martin Scherer, das sind die USA auch ganz weit vorne mit dabei, ne? Gemessen an dem
Pro-Kopf-Aus. Das können die auch. Das können die auch, nur dass die Leute dabei noch ein bisschen ärmer werden als bei uns.
So ist es. Also die Ungleichheit ist noch größer. Also je mehr Geld man ausgibt, desto größer ist die Ungleichheit. Das ist vielleicht so ja fast schon ökonomisches Gesetz. Wir gucken uns diese Arbeit an. Und zwar geht es da um eine sehr spezifische Sache. Es gibt Vergütungsideen. Manche davon sind schon umgesetzt. Andere sollen noch umgesetzt werden. Um ganz spezielle Vergütungsideen im Bereich Advanced Primary Care Management, APCM einfach abgekürzt. Warum beschäftigen die sich in den USA damit? Beziehungsweise anders gefragt, was ist der Versorgungsdruck, den die haben, warum sie sich mit diesen Vergütungsideen beschäftigen?
Jetzt bin ich natürlich am Überlegen, Herr Nössler, ob ich darauf direkt antworten soll oder erstmal einen kleinen Exkurs in Richtung amerikanisches Vergütungssystem machen soll. Was würden Sie sagen?
Exkurs und dann Zug zum Tor.
Erster Exkurs und dann Goal Attainment.
Ja.
Also, ja, das US-Vergütungssystem, das kann man sich so vorstellen wie ein Flickenteppich aus Medicare, Medicaid und privaten Versicherungen. Und die Primary Care, die ist eigentlich seit Jahrzehnten unterfinanziert.
Mhm.
Das ist so ähnlich wie bei uns. Medicare gilt für Menschen ab 65. Die staatliche Versicherung dort rechnet man über das sogenannte RVO-System ab. Mhm. Und jede Leistung hat Punkte und diese Punkte bringen dann Dollars. Mhm. So. Und das Problem ist, dass technische Leistungen wie OPs und Bildgebungen seit Jahren überbewertet sind, die sprechende Medizin unterbewertet ist und dann klafft da eben eine Einkommenslücke zwischen Hausärzten und Spezialisten immer wieder auf. Und jetzt frage ich Sie mal, Herr Nössler, kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor?
Das kommt mir alles richtig bekannt vor. Man hat fast ein Déjà-vu, ja, ist wie hier. EBM, Unterfinanzierung.
Und eine Unterbewertung der sprechenden Medizin. Und was ja vom Begriff her schon eine Unterbewertung ist, denn sprechende Medizin ist ja viel mehr als nur Sprechen. Sprechende Medizin ist Versorgung, ist Anamnese, ist Aufklärung, ist biopsychosoziales Modell, ist Compliance, Careplan. Ja, also sprechende Medizin ist Medizin. Unterbewertet hüben wie drüben und da versucht jetzt in den USA Medicare gegenzusteuern. Es gibt seit Januar neue Codes für Advanced Primary Care Management. Das sind monatliche Pauschalen pro Patient, abgestuft nach Mobilität, nach sozialer Lage. Und im besten Fall sind das dann so $100 pro Monat. Die merkt man schon. Im Juli kamen dann Vorschläge für Zusatzvergütungen bei psychischer Gesundheit dazu. Auch so im dreistelligen Bereich. Und wenn man das jetzt zusammennimmt, dann könnten diese Medicare-Zuflüsse sich dann auch als deutlicher Bonus für Hausärztinnen und Hausärzte auswirken. Also das könnte eine Entwicklung sein, die entweder zu einer Verdopplung oder vielleicht sogar zu einer Verdreifachung führt. Das wäre ein Paradigmenwechsel. Das Geld müsste dann natürlich auch wirklich in den Praxen ankommen. Das ist wie immer die große Frage. In der Vergangenheit wurden solche Codes gar nicht so gut in eine klingelnde Kasse umgesetzt, weil auf der einen Seite Bürokratie war, auf der anderen Seite viel Personalmangel und weil Patientinnen und Patienten einfach auch die Zuzahlung scheuen. Also das waren Schwierigkeiten. Medicaid ist eigentlich etwas für einkommensschwache Menschen, also das Programm für die Geringverdiener. Das läuft von Staat zu Staat sehr unterschiedlich ab. Es ist natürlich auch chronisch unterfinanziert und viele nehmen dann auch keine Medicaid-Patienten mehr auf. Also ja, Medicare legt mit den neuen Möglichkeiten einen praktischen Grundstein für eine doch etwas politisch motivierte Vergütungsstruktur, wenn ich es mal so sagen kann. Und das wäre wirklich finanzielles Futter für die Hausärztinnen und Hausärzte. Aber ob das wirklich dann auch funktioniert, ob das Geld da ankommt, wo es dann auch hinkommen soll, das nämlich bei den Teams landen soll, die alles am Laufen halten, das muss man dann erst noch sehen. Soweit erstmal, Herr Nössler.
Ja, gehen wir gleich ins Detail. Es ist so ein bisschen der Versuch, auch eine Analogie herauszuarbeiten. Was ich schon interessant fand, Sie haben von den RVUs gesprochen, von diesen Related Value Units. Das erinnert mich schon sehr, sehr stark an die EBM-Punkte, die wir in Deutschland haben. Das ist ja auch sowas Ähnliches. CMS, das ist also diese Centers for Medicare and Medicaid Services, erinnert mich auch so ein bisschen an unseren Bewertungsausschuss. Natürlich machen die noch sehr viel mehr. Immerhin, Sie haben es gesagt, die zwei großen staatlichen Versicherer, Medicare und Medicaid, das sind ja gute 90 Millionen Menschen in Toto versichert darüber. Das ist ja jeder Dritte, ein bisschen weniger. Und wir reden bei diesen Vorschlägen, die Sie jetzt schon angesprochen haben, über doch relativ krasse Fees. Wir reden über monatliche Fees pro Patient, die ich in der Praxis, in der Primary Care Clinic behandle. Und das Interessante, was ich fand, war eine Beispielrechnung, die der Autor des Kommentars mitliefert, wo er diese Codes, diese drei, die es schon gibt, diese APCM-Codes und die jetzt noch Proposed-Codes für 2026 für den Bereich psychische Erkrankungen, da hat er vorgerechnet, dass wenn ich so eine Standalone-Practice habe, also klassische Einzelpraxis mit 1000 Patienten, dass ich da mal schlappe 1 Million US-Dollar pro Jahr Zusatzeinkommen generieren könnte. Das klingt, mit Verlaub, Martin Scherer, das klingt nach Schlaraffenland, oder?
Also das klingt erstmal nach Schlaraffenland, Herr Nüssler, aber man versucht ja in den USA auch seit Jahren die Lücke zwischen den Bedarfen und der Realität in der hausärztlichen Versorgung zu schließen. Und die Allgemeinmedizin, das ist wie bei uns auch, die wird da einfach knapp gehalten. Und Spezialisten verdienen besser.
Kennen wir auch irgendwoher.
Kennen wir alles. Ja, und viele Ärztinnen und Ärzte, die ziehen in das Concierge-System der Primary Care vor.
Ja, das müssen Sie erklären, Concierge-Medizin.
Also wer sich das leisten kann, der zahlt ein paar tausend Dollar im Jahr extra und kriegt dann so eine Art Business-Class-Status beim Hausarzt.
Okay.
Upgrade, ja. So eine Art Miles and More oder so.
Aha. Ja, Sonderklasse, ne? Fastlane.
Ja, genau. Ja, Hausarztkomfort, Hausarzt Plus.
Ja.
Rund um die Uhr erreichbar, Soforttermine, viel Zeit. Der Haken dabei, wie so oft bei Selbstoptimierung und Cherrypicking, der Haken ist, dass die Ärztinnen und Ärzte weniger Patienten betreuen und für den Rest der Patienten die Versorgung dann noch enger wird. Das alte Arztzeitproblem praktisch.
Ja, genau, richtig. Die verfügbare Ressource wird immer weiter reduziert, wie so ein Brennglas. Wir diskutieren ja hierzulande auch gerade über diese Dinge, ne? Wahltarife und Co. Wir haben ja schon wieder so eine Analogie.
Genau.
Und dann kommt ja noch hinzu, Sie sind ja auch öfter in den USA, kann das in Städten mehr oder weniger an jeder Ecke beobachten. Dann steht ja auch so ein riesiger Markt von Praxisketten, die rund um die Uhr versorgen, wie Sie es gerade gesagt haben, machen, für diejenigen, die es sich eben leisten können. Ne?
Ja.
Also, wir haben verstanden, dass es in den USA vielleicht sogar noch gravierender als hierzulande Zuspitzungen gibt in gut bezahlte Fachgebiete. Das sind bei uns vor allem die technischen, Labor, Radiologie, auch Nephrologie, natürlich auch kostenintensiv. Wir haben weiterhin verstanden, dass es in den USA noch gravierender bei uns ist, dass man quasi mit Sonder- und Wahltarifen sich die Medizin leisten kann und damit Ressource immer weiter dahin verschoben und verdichtet wird. Und jetzt will man so ein bisschen mit diesen Codes, über die wir gesprochen haben, zumindest den Versuch wagen, das zu heilen. Jetzt reden wir nochmal über das Thema Anreize und vielleicht auch das Risiko für Fehlanreize, weil das war ein Komplex in dem Gespräch, das wir mit Verena Vogt hatten, als sie beide in Oxford waren, wo eben jedes Vergütungsding, was ich mache, jeder Code, den ich beschließe oder eben nicht beschließe, auch eine Fehlanreizwirkung entfalten kann. Und wenn ich jetzt überlege, diese Honorierung gerade Advanced Primary Care zu fördern, schön. Welche Risiken könnten wir denn mutmaßlich erwarten oder anders formuliert, welche Fehlanreize sollte man denn auf dem Schirm haben, die durch so etwas entstehen können?
Also das eine ist natürlich schon mal eine geringere Inanspruchnahme bei oder aufgrund dieser neuen Vergütungsziffern. Man sieht historisch, dass viele dieser Codes wirklich nur von einer kleinen Prozentzahl der Fälle überhaupt genutzt werden.
Wegen Bürokratie.
Das hat mit Bürokratie zu tun, mit Dokumentationslast, mit fehlenden personellen Kapazitäten in den Praxen. Mhm. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass die Hausärztinnen und Hausärzte ungern Rechnungen stellen, die dann für die Patienten eben eine Eigenbeteiligung bedeuten. Solange Medicare die Leistung dann eben nicht als präventiv klassifiziert, fällt dann eine Zuzahlung an von immerhin 20%. Das schreckt dann viele ab.
Ja, verstehe.
Und ein weiterer Fallstrick ist, dass wenn man jetzt neue psychiatrische Konsultationsleistungen abrechnen möchte, dass man dann eben auch Psychiaterinnen und Psychiater braucht, die da mitmachen.
Ja.
Und jetzt Frage an Sie, Herr Nüssler, wo sind die Psychiaterinnen und Psychiater in den USA?
Na, zum Beispiel in den Krankenhäusern.
Richtig. Oder eben in privater Praxis, wo dann auch die Honorare ein Vielfaches betragen.
Mhm.
Und für die Primary Care wird es dann schwer, Kooperationspartner zu finden. Und ein dritter Punkt ist dann die Umverteilung innerhalb des Honorarsystems.
Oh, ich ahne es, ja.
Das heißt, 2,5% weniger für bildgebende Fächer oder Spezialleistungen, während die Primary Care und die Behavioral Health weitestgehend verschont bleiben. Das ist dann politisch sensibel, das kennen wir von hier. Dann verschiebt sich das Verhältnis, es gibt dann Widerstände bei den Betroffenen und ja, und die spezialistische Lobby, die wird dann vermutlich auf die Barrikaden gehen. Auch das ist kein unbekanntes Szenario.
Ja, hart ausgesprochen. Also CMS schlägt tatsächlich vor, was sie sagen, dass die Finanzierung dieser neuen Codes durch eine Reduktion der Spezialistenhonorare ermöglicht werden soll. Das erinnert mich so ein bisschen an den Eiertanz, den wir, Sie haben es angedeutet, hier zum Beispiel bei der GOE-Novelle erlebt haben, die mehr oder weniger dann abgeschossen wurde von den spezialistischen Fachgebieten, ja, weil die abwerten mussten, damit die Sprechende wieder aufwerten konnte. Das Gleiche, diesen gleichen Zoff haben wir jetzt bei dieser Vorhaltepauschale für hausärztliche Leistung, Entbudgetierung, also dieser Streit, der dann am Ende ja entfacht wird, innerärztlich zwischen den Fachgebieten. Das erinnert mich so ein bisschen an den Tanz ums goldene Kalb, oder?
Emil Nolde.
Emil Nolde, ja.
So ist es. Und vielleicht auch nochmal zurück zu den Fehlanreizen. Also wenn es jetzt so neue Codes gibt, die vielleicht auch noch lukrativ sind, dann passiert dann noch ein auch nicht ganz unbekannter Mechanismus, dass es dann nämlich spezialisierte Abrechnungsfirmen gibt.
Oh.
Und Management-Dienstleistungen, die bauen dann wieder neue Kapazitäten auf und schöpfen wieder einen Teil der Gelder ab. Also wenn es gut läuft, wird die Versorgung besser. Wenn es schlecht läuft, dann gibt es ein Upcoding und das ist dann einfach nichts weiter als Abrechnungsoptimierung. Auch das kennen wir von hier.
Upcoding. Ich dachte immer, das gibt es nur in den USA.
Dann ändert sich an der Versorgungsqualität nicht wirklich was.
Diese Zusammenarbeit, die mit diesen vorgeschlagenen Codes fürs kommende Jahr für Behavioral Health vorgesehen sind, die sollen ja eigentlich etwas fördern, was im Prinzip eine total coole Idee ist, was wir integrierte Versorgung nennen würden, nicht die Zusammenarbeit von Fachgebieten, oder?
Guter Gedanke.
Jetzt haben Sie aber schon angedeutet, bei all diesen Dingen, ja, da muss man dann erstmal gucken, die in der Theorie gut klingen, muss man dann schauen, werden sie an der Realität scheitern? Und Sie haben schon gesagt, naja, wenn es keine Psychiater gibt oder Psychosomatiker, dann kann man das Modell eben nicht umsetzen, einerseits. Mir geht eben noch eine andere Idee dabei durch den Kopf hinsichtlich Fehlanreiz. Könnte es nicht auch bedeuten, dass wenn ich solche Codes für interprofessionelle Zusammenarbeit anbiete, dass die gerade von solchen Einrichtungen am Ende benutzt werden, die eine gewisse Größe haben? Also ich sage jetzt mal ganz bewusst industrielle Gesundheitsdienstleister, denen es vielleicht leichter fällt, Leute zu gewinnen, sowohl Psychiater als auch GPs, Family mit Mediziner, die zusammenzubringen und dass man mit solchen Abrechnungsziffern dann gerade wiederum einen Vergütungsanreiz für investorengetriebene große Versorgungseinheiten schafft und die kleinen Versorgungseinheiten, das ist wieder eine Analogie zu unserer Diskussion, ins Hintertreffen geraten und man mit diesem Geld, mit dieser Finanzierung eine Entwicklung quasi noch befördert und bezahlt.
Das kann sehr gut der Fall sein oder sagen wir mal, das kann passieren, ja. Das hängt sehr stark von der Regulatorik ab,
ja,
die man dann da drum herum baut und das hängt auch davon ab, ob man das System für solche Anbieter dann auch wirklich öffnet.
Ja, mal Hand aufs Herz, trauen Sie den USA unter Präsident Trump, der ja nun wirklich für Raubtierkapitalismus vom Feinsten steht, trauen Sie diesem Land zu, dass sie eine entsprechende Regulatorik bauen wird?
Es ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
Oh, schön.
Und zwar in jede Richtung der Skala.
Das haben Sie jetzt aber sehr diplomatisch und sehr versöhnlich gesagt.
In jede Richtung der Skala, Herr Nössler.
Genau, es kann aber auch ins Gute ausgehen.
Ja, also alles möglich.
Sehr gut. Also wir lassen die Hoffnung, die stirbt bekanntlich zuletzt. Lassen Sie uns eine Art Fazit versuchen aus diesem Aufsatz, der nochmal verlinkt ist. Was können wir aus diesem ja doch sehr speziellen Beispiel lernen? Was können wir daraus an Inspiration mitnehmen für die Debatten, die wir ähnlicherseits in Deutschland gerade führen?
Also einmal ein MeToo-Aspekt, you're not alone. Also nicht nur deutsche GPs werden abgehalten, sondern die Family Physicians in den USA genauso.
Mhm.
Punkt eins. Punkt zwei, dass bei uns die Integration von psychischen Problematiken und somatischen Problemstellungen ein Dauerbrenner ist, in den USA genauso.
Ja.
Ja, bei uns beobachten wir häufig, dass strukturelle Unterfinanzierungen nicht mit kosmetischen Zuschlägen oder dem Drehen an unterschiedlichen Stellschrauben geheilt werden kann. Das System ist sehr komplex. sehr schwer reformierbar. Oft ist es so, dass solche Maßnahmen wie Selektivverträge oder Strukturpauschalen dann ad hoc eine gewisse Entlastung bringen. Im Alltag wird es dann oft bürokratisch und dann ist immer die Frage, landet das Geld wirklich bei den Praxen, die es am dringendsten brauchen?
Mhm.
Also hier ein bisschen neue Ziffer, da neue Codes und dann ja das Ganze als Rettungsversuch zu bezeichnen. Herr Nösser, das ist ein bisschen so, wie wenn man ein sinkendes Schiff mit bunten Aufklebern beklebt.
Okay, verstehe.
Also so muten jedenfalls diese Versuche an. Geld ist wichtig, aber noch wichtiger ist, dass die Teams Entlastung erfahren.
Mhm.
Ja, und die USA ringen darum. Die ringen um die Primary Care. Und das ist da wie hier der Fall, nur dass bei uns mit Euros gespielt wird, da mit Dollars.
Ja.
Wer noch US-Aktien hat, merkt es, dass der gerade nicht der stärkste ist, weil wird die schöne Rendite irgendwie vom schwachen Dollar aufgefressen, aber das nur nebenbei. Also, Sie haben uns da einen schönen Kommentar rausgesucht, Herr Nössler. Primary Care ist unter Druck, egal ob in Boston oder in Berlin.
Oder Wanne-Eickel.
Neue Codes versprechen Abhilfe, aber wie gesagt, unter Aufkleber auf dem Schiff. Aber ich will jetzt auch nicht zu negativ sein mit meinen Metaphern, noch ist ja nichts gesunken.
Ja, aber trotzdem, es bleibt dabei, was Sie sagen, eine Sache, die strukturelle Probleme hat, die heile ich nicht durch ein paar kosmetische Beiwerkprobleme. Und das wäre auch so eine Analogie für die Debatte in Deutschland. Wir haben ganz strukturelle Dinge, wo es auch eine gewisse Einigkeit gibt unter vielen Akteuren. Stichwort Erkenntnisproblem haben wir nicht. Wir haben Umsetzungsproblem. Und dann wird immer an kleinen Schräubchen gedreht. Das ist die Analogie.
So ist es.
Gut, dann war das an dieser Stelle unser kleines Gespräch über neue Vergütungsziffern in der Primärversorgung in den USA, die auch dort zu einer Debatte nach bekannten Muster und bekannten Problemen führt, die man vielleicht doch interessiert auch beobachten kann und vielleicht das ein oder andere als Lektion, Inspiration für die hiesigen Debatten mitnehmen kann. Die stehen ja jetzt gerade intensiv ins Haus, auch angesichts der Finanzierung. Und damit sind wir an dem wunderbaren Punkt unseres Gesprächs angelangt, dass ich Sie fragen darf, ob Sie es wieder mit einem Cliffhanger versuchen möchten.
Das möchte ich sehr gerne, aber vorher würde ich Sie mal fragen, Herr Nössler, glauben Sie, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben gemerkt, dass wir gerade eine Schaffenshochphase haben?
Ich glaube schon.
Fast hyperaktiv sind, was Podcast-Aufzeichnungen anbelangt.
Genau, herzlich willkommen im neuen ADHS-Podcast.
Wir das sind.
Genau.
Also, da wir jetzt im Augenblick sehr aktiv sind, haben wir natürlich auch so ein ganzes Potpourri an Themen, das wir so vor uns her und der Reihe nach abarbeiten. Kolonkarzinom könnte kommen, die nächste Zeit, das KI-Thema, das in aller Munde ist, das für die Medizin, auch für die Versorgung immer wichtiger wird.
Ja.
Bis hin zum Thema Revolution in Academic Medicine. Also wir haben doch einiges auf Halde.
Mhm. Genau, und die werden wir peu à peu abarbeiten. Freue ich mich drauf, Herr Scherer.
Ich mich auch, Herr Nuss. Hat mal wieder Spaß gemacht, wollte ich sagen.
Ja, dito. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.